Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Liebe Hesler, ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen am ersten Sonntag nach Ostern, dem Sonntag Quasimodogenity, mit dem Wochenspruch aus 1. Petrus 1, Vers 3. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Das erste Lied dieses Gottesdienstes ist das Lied 112, Strophe 1 bis 3 und 8, auf mein Herz mit Freuden. 112, 1 bis 3 und 8. Sein Fähnlein als ein Held, der Feld und Mut behält. Das ist mir anzuschauen ein rechtes Freudenspiel. Nun soll mir nicht mehr grauen vor allem, was mir will, entnehmen meinen Mut, zusammen dem edlen Gut, so mir durch Jesus Christ aus Liebe erworben ist. Er bringt mich an die Pforten, die in den Himmel führt, daran mit güldenen Worten der Rhein gelesen wird. Wer dort wird mitverhöhnt, wird hier auch mitgekrönt. Wer dort mit Sterben geht, der wird hier auch erhöht.
Versammelt und die Türen verschlossen waren aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten unter sie und sprach zu ihnen: Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Da sprach Jesus abermal zu ihnen: Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und als er das gesagt hatte, blies er sie an und sprach zu ihnen: Nehmt hin den Heiligen Geist. Welche ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen. Welche ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Thomas aber, einer der Zwölf, der Zwilling genannt wird, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten die anderen Jünger zu ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen: Wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe und lege meine Finger in die Nägelmale und lege meine Hand in seine Seite, kann ich's nicht glauben. Und nach 8 Tagen waren seine Jünger abermals drin und Thomas war bei ihm. Kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und tritt mitten unter sie und spricht: Friede sei mit euch. Danach spricht er zu Thomas: Reiche deinen Finger her und sieh meine Hände, und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite. Und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sprach zu ihm: Mein Herr und mein Gott. Spricht Jesus zu ihm: Weil du gesehen hast, darum glaubst du. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Amen. Gemeinsam können wir nun bekennen, an wen wir glauben und wem wir uns anvertrauen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unserem Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am 3. Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Wir hören jetzt ein Lied vom Lugiri Kongo, etwas in mir.
Du bringst mich zum Lachen, machst das mein.
Der nächste Gesang ist das Lied 115, Strophe 1 bis 3 und 6. Jesus lebt mit ihm auch ich. 115, 1 bis 3 und 6.
Simon Petrus stieg hinein und zog das Netz an Land, voll
großer Fische, 153. Und obwohl es so viele waren, zerriss doch das Netz nicht. Spricht Jesus zu ihm, kommt und haltet das Mahl. Niemand aber unter den Jüngern wagte, ihn zu fragen, wer bist du? Denn sie wussten, dass es der Herr war. Da kommt Jesus und nimmt das Brot und gibt es ihm, desgleichen auch die Fische. Das ist nun das dritte Mal, dass Jesus den Jüngern offenbart wurde, nachdem er von den Toten auferstanden war. Gott segne dieses Wort an uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, in normalen Zeiten würden wir gesagt haben, der Trubel der Osterzeit liegt nun hinter uns. Mit all den Passionsandachten, Gründonnerstag, Karfreitag, den Ostertagen. Aber in diesem Jahr haben wir nicht so viel davon gemerkt. Nur mal einen Fernsehgottesdienst oder eine CD oder Übertragung im Internet. Aber uns in Hesel waren immerhin Gottesdienste über Ostern hier, auch wenn sie nur von wenigen besucht werden durften. Aber was uns dann fehlt, das war das Gemeinschaftserlebnis. Dass wir mit vielen anderen Christen uns in der Kirche versammeln, um gemeinsam gebetisch zu sprechen und vor allem aber gemeinsam fröhliche Osterlieder zu singen. Denn gerade diese Gemeinschaft der singenden und betenden Christen miteinander ist wichtig für unser Glaubensleben. Hoffen wir, dass im nächsten Jahr wir uns wieder normal in unserer Kirche treffen dürfen. Unser heutiger Predigtext für den Sonntag Quasimodogenitii, also dem ersten Sonntag nach Ostern, stammt aus dem Johannesevangelium. Wenn wir die vier Evangelien miteinander vergleichen, so schreiben die ersten drei Evangelien, Matthäus, Markus und Lukas, ganz nüchtern und sachlich die Ereignisse um Jesu der Reihe nach auf. Ein Geschichtswerk vergleichbar. Johannes macht das zwar auch, aber er sinniert und meditiert gleichzeitig über diesen Texten, betont besonders die Schwerpunkte, damit wir die Zusammenhänge besser verstehen, besser begreifen, worum es eigentlich geht und wo es drauf ankommt. So auch in unserem heutigen Predigtext. Wenn wir genau zuhören, sind es drei Schwerpunkte, um die es geht. Der erste Schwerpunkt ist, dass Jesus seinen Jüngern als der Auferstandene erscheint. Der zweite ist, dass er Gemeinschaft mit seinen Jüngern leben möchte, dafür das gemeinsame Essen am Feuer. Und drittens, dass das Evangelium weltweit allen Menschen gepredigt werden muss, dafür ist das Netz mit Fischen prall gefüllt und zerreißt nicht. Die Jünger waren nach all den Ereignissen der letzten Zeit nach Galiläa gekommen, ihrer alten Heimat am See Genezareth, und gingen auch dort dem Fischfang nach, denn sie mussten irgendwie leben. Und dort nun begegnet ihnen Jesus, der Auferstandene. Nur, sie erkennen ihn nicht sofort. Es heißt hier, als es aber schon Morgen war, stand Jesus am Ufer, aber die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Und das ist eigenartig. Denn sie hatten Jesus nach seiner Auferstehung doch schon wiederholt gesehen und mit ihm gesprochen. Aber Jesus muss wohl als der Auferstandene eine besondere Aura, eine besondere Ausstrahlungskraft gehabt haben, dass er nicht so ohne weiteres erkennbar war. Als Maria den Auferstandenen gegenübersteht am Grabe damals, hält sie ihn für den Gärtner. Die Emma aus Jünger führen lange Gespräche mit ihm und erkennen ihn trotzdem nicht, erst als er das Brot brach. Und auch in unserer Geschichte dauert es eine ganze Weile, bis Johannes klar wird, es ist der Herr. Das mit der Auferstehung ist ja auch so extrem ungewöhnlich und unfassbar, dass selbst die Jünger zeitweilig damit ihre Probleme hatten. Und wie gesagt, Jesus als den Auferstandenen gar nicht richtig erkennen. Obwohl Jesus früh genug, als sie noch zusammenlebten, ihnen erklärt hatte, dass er eben sterben würde durch die Hinrichtung, aber nicht im Grabe bleiben würde, sondern auferstehen würde, hatten die Jünger das gar nicht richtig mitgekriegt. Das war alles für sie so extrem unwahrscheinlich, dass sie bei diesen Worten gar nicht richtig zugehört hatten. Und als Jesus dann am Kreuz sterbend seine Seele Gott anvertraut und verschied, war damit für die Jünger eigentlich die Sache mit Jesus abgeschlossen. Aus vorbei. Sie erwarteten nichts mehr. Und seht, das ist in unserer Gesellschaft auch nicht viel anders. Im Bewusstsein der allermeisten Menschen ist der Tod das absolute Ende. Und darüber macht man sich auch schon gar keine Gedanken mehr. Das ist eben so. Und deshalb will der Mensch auch ja alles mitnehmen, was das Leben zu bieten hat. Ja nicht zu kurz kommen, ja nichts verpassen, alles mitnehmen, bevor es zu spät ist. Und in diese von einer letzten Sinnlosigkeit und einer totalen Vergänglichkeit geprägten Welt hören nun die Frauen, die Jesus Grab aufgesucht hatten, um ihm letzte Liebesdienst zu erweisen, von dem Engel die Botschaft: Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Es hat noch nie in der Weltgeschichte einen Satz, einen Ausspruch gegeben, wie dieser der Engel: Er ist auferstanden. Was Politiker, Philosophen, Dichter und Staatsmänner im Laufe ihrer Zeit auch an weitreichenden Sprüchen und Worten von sich gegeben haben und die wir zum Teil in den Geschichtsbüchern auch nachlesen können, ist alles belanglos verglichen mit diesem Engelswort: Er ist auferstanden. Denn das bedeutet, dass zum ersten Mal in der Weltgeschichte ein garantiert toter Mensch in das Leben zurückgeht. Und dass die Worte, die dieser Jesus vorher gepredigt hatte, wahr sind. Dass Gott hier seinen Plan mit den Menschheiten durchführt. Die Erlösung des Menschen oder der Menschheit aus der Macht des Todes durch den Opfertod Jesu, dass das wahr ist. Das alles klingt so unwahrscheinlich, dass viele Menschen diese christliche Botschaft von vornherein als völlig absurd abtun, möchten nichts davon wissen. Nur damit machen sie sich zu leicht. Denn diese Auferstehungsbotschaft ist ja nicht das Fantasiegebilde der Jünger. Ist keine Notlüge, ist keine Fake News, wie man heute so sagt. Denn viele der damals lebenden Menschen haben den auferstandenen Jesus selber anschließend erlebt, obwohl sie alle nicht damit gerechnet haben. Hier in unserem Text heißt es, dass es nun das dritte Mal, dass Jesus den Jüngern offenbart wurde, nachdem er von den Toten auferstanden war. Neben dem Jüngerkreis waren es ja auch noch andere, die ihn gesehen haben. So beispielsweise, was wir schon sagten, die Frauen, dann die Emmausjünger, später Paulus, der davon spricht, dass einmal 500 Brüder Jesus erschienen seien, von denen noch viele lebten. Man könnte sie also fragen. Man kann deshalb also die Auferstehungsnachricht nicht einfach als Fake News abtun. Sie ist zu gut bezeugt. Und wohl kein Buch der Weltgeschichte ist von den Wissenschaftlern derart akribisch untersucht worden wie das Neue Testament und hat diesen Untersuchungen standgehalten. Man sollte es sich also nicht so einfach machen, sich als Freigeist oder Agnostiker bezeichnen und geringschätzig auf die Osterbotschaft herabschauen als etwas völlig Überholtes. Etwas, was dem aufgeklärten Menschen nicht mehr interessieren könnte. Diese Botschaft, der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden, ist die wichtigste Botschaft für die Menschheit schlechthin. Sie vermittelt uns ein sinnvolles, in Gott ruhendes und auf Gott ausgerichtetes Leben. Vor allem aber öffnet sich uns der Weg durch sie in Gottes für uns heute noch unvorstellbare Ewigkeit. Das ist der eine Punkt dieses Textes: Jesus lebt. Wichtig auf diesem Weg zu Jesus ist nun, dass wir als Christen Gemeinschaft miteinander haben, dass wir uns treffen, zusammenkommen, um uns gegenwärtig im Glauben zu stärken. Das deutet unser Text an, wenn er schildert, wie Jesus am Strande ein Feuer entfacht, Fische aufdreht, Brot ist vorhanden Und die Jünger auffordert, noch weitere Fische zu bringen und sagt, kommt und haltet das Mahl. Sie sollen also zusammenkommen und gemeinschaftlich miteinander essen. Und dabei geht es primär nicht darum, den Hunger zu stillen, sondern dass man als christliche Gemeinschaft zusammenkommt. Und um dieser Gemeinschaft willen und damit den Glauben zu stärken. Das ist ja das Problem in dieser Corona-Zeit, dass uns diese Gemeinschaft fehlt. Wenn überhaupt, können nur ganz wenige am Gottesdienst teilnehmen. Alle Kreise, Bibelkreise, Jugendtreffen, Chöre, Seniorentreffen, Männer wie Frauenkreise fallen aus. Man sieht sich nicht mehr, man spricht nicht mehr miteinander. Und genau das wäre so wichtig, wenn ich als Christ mit einem anderen Christ über einen Bibeltext beispielsweise sprechen kann, dass wir gemeinsam beten, vor allen Dingen, dass wir gemeinsame Loblieder singen können, wie die Osterlieder. Diese Gemeinschaft stärkt den Glauben. Und das ist für uns wichtig. Der isoliert lebende Mensch vereinsamt auch im Glauben. Hoffen wir, dass möglichst bald diese Corona-Pandemie vorbei ist und wir als Christen wieder Gemeinschaft untereinander haben dürfen, uns miteinander erleben dürfen. Diese Gemeinschaft, die Jesus ja andeutet, mit dem flackernden Feuer, wo er Fische brät. Das war die zweite Aussage dieses Textes und die dritte Aussage des Predigtextes dürfen wir auch nicht übersehen. Auf Jesus' Anordnung werfen die Jünger noch einmal ihre Netze aus und als sie wieder einziehen, sind sie übervoll. 153 Fische zählen sie und sie schaffen mühsam das Netz an Land, ohne dass es zerreißt. In diesem Fang geht es Jesus nicht um eine möglichst große Fischmenge zum Essen, sondern der Fang hatte Symbolwert. Man nahm damals an, dass es etwa 153 verschiedene Fischarten geben würde. Und deshalb war 153 die Zahl für eine Gesamtmenge, die alles zusammenfasst. Jesus will also sagen, 153 Fische bedeutet die gesamte Menschheit. Und eure Aufgabe ist es, meine lieben Jünger, ist es nun, der gesamten Menschheit meine Botschaft zu verkündigen. Egal, welchen sozialen Schichten sie angehören, welchem Kulturkreis, welcher Volksgruppe, welcher Religion. Alle Menschen müssen ihr das Evangelium von mir verkündigen. Denn alle Menschen sind Geschöpfe meines himmlischen Vaters. Und für alle bin ich ans Kreuz gegangen. Und allen möchte ich die Gotteskindschaft und das ewige Leben schenken. Also der Missionsbefehl gilt weltweit. Und so sind die Jünger dann losgezogen. Der eifrigste von ihnen war später Paulus. Durch die Länder des vorderen Orients, Griechenland, Italien, überall verkündigten sie das Evangelium. Also nicht irgendeine unverbindliche Schönwetterreligion nach dem Motto, tut Gutes und seid nett zueinander, dann wird es schon werden, so wie man das heute oft dann hören kann, sondern knallhart das unverfälschte Evangelium. Jesus Christus, nicht ein freundlicher Wanderprediger, sondern der Sohn Gottes, kommt in diese irdische Welt, um die Menschen von der Macht des Todes und der Gottesferne zu erlösen. Durch sein Sterben am Kreuz vergibt er uns unsere Sünden, damit wir diese unvorstellbare Ewigkeit Gottes einmal erleben dürfen. Sein Programm ist, wer an mich glaubt, wer mich als sein Heiland annimmt, den führe ich heim zu Gott und schenke ihm das ewige Leben. Wer mich dagegen ablehnt, und die Freiheit hat ja der Mensch, der schließt sich selbst von dieser Herrlichkeit Gottes aus. Kompromisse gibt es nicht. Und die Jünger verkündigen nun mit aller Deutlichkeit dieses unverkürzte Evangelium und gründen überall Gemeinden und so entstand vor 2000 Jahren schon in Anfängen die heutige Kirche. Nach gut 300 Jahren war im Mittelmeerraum schon überall die Christenheit verbreitet, sodass es schließlich sogar die Staatsreligion wurde. Ab 700, 800 wurde denn das nördliche Europa missioniert. Wir hier in Ostfriesland um das Jahr 800 durch Liotta, nachdem die hiesige Gemeinde auch hier ihren Namen trägt. Dann kam der Islam auf und stoppte die Weiterverbreitung des christlichen Glaubens, weil er in Nordafrika und im vorderen Orient ja eine Mauer gezogen hatte, wo wir nicht mehr durchkamen. Erst mit der Entdeckung Amerikas um 1490 herum und dann die Entdeckung des Seewegs um Kap der Guten Hoffnung in Südafrika war mit dem Weg frei nach Indien, Ostasien und Amerika. Und seitdem setzte verstärkte Missionstätigkeit ein, besonders im 19. Jahrhundert. Und deshalb treffen wir heute weltweit überall Kirchen an, auch wenn sie zum Teil in islamischen und kommunistischen Ländern hart unterdrückt werden. So unterschiedlich diese Kirchen weltweit auch sein mögen, sie gehören alle zusammen, weil sie alle an den einen Herrn Jesus Christus glauben. Es befanden sich eben 153 Fische in dem Netz und das Netz zerriss nicht. Die weltweite Christenheit besteht. So sind also alle Jesus-Worte in Erfüllung gegangen und sie werden auch für uns persönlich in Erfüllung gehen, wenn wir selber einmal Gottes Herrlichkeit erleben dürfen. Amen. Wir singen jetzt das Lied 100, 1 bis 4. Wir wollen alle fröhlich sein. Lied 100, 1 bis 4.
Wegbegleiter mit dem Lied Herr, du gibst uns Hoffnung.
nächste Lied ist 526, die Strophen 1, 3 bis 7. 1 bis 3 und 7, Jesus meine Zuversicht. 526. Lasst uns beten für die Einsamen, um die sich niemand kümmert, für die Menschen, die unter einer inneren Not leiden. Lass uns beten für die vielen Alten und Gebrechlichen, auch in unserem Dorf, für die Kranken und für die Sterbenden, dass Gott ihnen allen beistehe mit seinem Trost und seiner Kraft und dass sie und wir erfahren, Gottes Barmherzigkeit hat kein Ende. Lasset uns zum Herrn rufen, Herr, erbarme dich. Wir wollen nun das Gebet unseres Herrn sprechen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Es segne und behüte euch der allmächtige und barmherzige Gott, Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist. Amen. Wir singen jetzt noch zum Ausgang das Lied Nummer 99, die eine Strophe, Christ ist erstanden. 99, Strophe 1. Thank you.